willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Hallihallo zu einer neuen Folge.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute über unsere Erfahrungen als Patienten. Weil wir haben ja die letzte Folge darüber geredet, wie wir zur Pflege oder in die Pflege gekommen sind. Und heute haben wir uns gedacht, sprechen wir darüber, weil wir da einige Geschichten haben.
Das auf jeden Fall.
Und wo wir gesagt haben, okay, jetzt wechseln wir mal den Blickwinkel und wir tauschen die Rollen und schlüpfen jetzt quasi ins Patientenhemd.
Genau, selbst im Patientenhemd waren wir beide, glaube ich, eh schon mehrmals, gell?
Mhm.
In verschiedenen Situationen, verschiedenen Bereichen, verschiedene Jahre, muss man dazu sagen, gell?
Ja.
Ist spannend, sagen wir mal so.
Ja, und ich glaube, es ist für alle nicht ganz einfach, wenn man weiß, okay, da ist jemand vom Fach oder der hat einen Gesundheitsberuf und ist dann Patient.
Ja, so einen Patienten mögen wir eigentlich nicht. Muss man, nein, also nicht mögen, nicht falsch verstehen, aber...
Das ist immer ein bisschen eine komische Situation,
ja,
finde ich.
Ja, egal in was für einem Bereich er kommt, mal, das weiß man ja am Anfang ja nie. Es heißt immer nur Pflegeperson und da geht es geht gar nicht, glaube ich, darum, ob man sagt, also Diplomierter
oder Arzt
oder einfach, und ich glaube, es reicht, wenn man sagt, okay, also Ergotherapeut oder Physiotherapeut, der sich in dem Milieu halt irgendwie auskennt, sagen wir mal so.
Ja.
Das ist einfach, wo man sich denkt, da muss man speziell entweder aufpassen, je nachdem, gibt's auch diese Richtung, oder man denkt sich, ja, okay, man braucht jetzt nicht so viel erklären, ist nicht das falsch, das ist nicht das Richtige, aber...
Ja, es ist einfach anders.
Ja, es ist genau, es ist anders. Es ist schwer zum Erklären, aber man hat einen anderen Zugang irgendwie. Ja. Automatisch und unbewusst, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja, wobei unter den Top 3 von den Berufen her auch die Lehrer und Juristen dazu zählen für mich.
Ich wollte gerade sagen, Juristen, das ist immer so, und Lehrer, das ist...
Die kennt man auch sie.
Ja, ja.
Die kennt man einfach auch sie.
Ja, definitiv. Die kommen und du weißt, okay... Das ist ein Lehrer, eindeutig.
Eindeutig
und
Lehrer.
Das, und da gibt es nicht, dass sie sagen, sie sind freundlich, unfreundlich oder haben ein Aussehen, aber die sind...
Das merkst auch sie irgendwie.
Ja. Und es gibt, da gibt es keine Rahmenbedingungen, wo du sagst, okay, Merkmale, das sind die so, aber man hat das im Gespür.
Nein, man hat das im Gespür. Man merkt das irgendwie aus und denkt, der ist sicher Lehrer. Also jeder mit Magistertitel, da kann sein, dass man...
Gott sei Dank haben wir jetzt mal gegangen, gell? Bachelor und Master, das reicht. Man geht da los aus.
Ja, aber da ist meistens auch, dass man sich denkt, okay, okay.
Ja, das stimmt, ja.
Na, aber Margarita, kommen wir mal zu deiner Patientengeschichte. Du hast ja Endometriose.
Mhm.
Wie bist du da drauf gekommen? Welche Symptome hast du da gehabt? Und wie lange hat es gedauert, bis du die Diagnose gekriegt hast?
Wie lange ich die Diagnose gekriegt habe, weiß ich gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil für alle, die das nicht so ganz genau ins Detail wissen, Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die man so definieren kann für ganz Laie, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht nur in der Gebärmutter ist, die sich jedes Monat aufbaut und bei der Regelblutung abblutet, sondern man hat sie im ganzen Bauchraum oder im ganzen Körper und mit jeder Regelblutung verstreut sie das mehr im Körper. Mir hat einmal eine Ärztin das voll gut erklärt und seitdem habe ich das bei mir im Kopf wie so eine Pusteblume und jedes Mal, wenn man eine Regelblutung hat, pustet man quasi da rein und das verstreut sie und das siedelt sie wieder an. Das sind irgendwann Entzündungsherde, die sich einfach an Organe oder Bauchwand anheften. Dann muss man sich darunter verstehen, dass wenn man die Regelblutung hat, diese Schleimhäute mit aufbauen, das Schmerzen verursacht und dann auch mit abbluten. Das heißt, man hat nicht nur die Schleimhaut, die in der Gebärmutter dann irgendwann einmal seinen Weg nach draußen finden muss, sondern es blutet dann halt überall, wo diese Herde sitzen. Am Anfang hat es, dass ich eigentlich immer schon weh gehabt habe. Und früher, das klingt jetzt so, als ob man 70 waren, aber es war dann immer so, ja, es gibt halt Frauen, die haben mehr Schmerzen, wenn sie die Regel bekommen und manche mal ein bisschen weniger, manche merken das gar nicht. Das ist irgendwie so abgetan worden, sondern ist so, du bist diejenige, die einfach ein bisschen mehr weh hat.
Oder einfach schmerzempfindlich.
Ja, das ist auch so.
Was einfach heißt, okay, die kann das halt nicht so wegstecken, oder? Irgendwie so in diese Schublade.
Genau, und dann habe ich damals dann schon, das weiß ich noch, zwei verschiedene Pillen ausprobiert, die ich dann eh nicht vertragen habe. Und eben wegen der Schmerzen haben sie gesagt, ja, okay, probieren wir diese Variante von Medikation. Und dann war das eigentlich so, ich habe das dann hingenommen. Und dann ist das aber über Jahre immer mehr geworden, wo ich wirklich Schmerzen gehabt habe. Und durch das, dass ich dann selbst im gynäkologischen Bereich gearbeitet habe, habe ich mir dann gedacht, es passt irgendwas nicht. Und dann habe ich eben mit den Ärzten auf der Station auch geredet und die haben dann gesagt, nein, ich muss mich definitiv untersuchen lassen. Das Allerschönste ist, dass man sowas macht während einer Regelblutung. Das heißt, wo man eh weh hat, muss man einen Ultraschall machen oder sollte man, weil man da halt wirklich, wenn das wirklich tief infiltrierte Endometriose ist, und das Endometriose ist in verschiedenen Stadien aufgebaut und es ist dieser Enzian-Wert, das würde den Rahmen sprengen, weil wenn ich das jetzt erkläre, aber da wird, wo der Herz sitzt, wie tief er ist, an verschiedenen Kriterien wird er gemessen, die haben verschiedenen 0 bis 7a3 ein gewisses Stadium und dann wird das eingeschätzt, okay, man hat Enzian E2, Z dann 1, also und das wird dann zum Schluss kommt dann ein Enzian-Wert heraus. Ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber eben die Tabelle mir auch dreimal anschauen müssen, bis ich es verstanden habe, wie das ganz genau funktioniert. Und ja, und da der wirklich tief infiltrierte Endometriose, siehst du, wenn du Glück hast im Ultraschall, aber dann ist es wirklich schon eine tief infiltrierte, das bedeutet, das ist schon ein hohes Stadium. Die ganz oberflächlichen Sachen siehst du nicht im Ultraschall. Und das ist genau das Blöde, muss man wirklich sagen, weil wenn man das im Ultraschall sieht, wird jeder, also ziemlich viele Frauen wissen, okay, sie haben Endometriose vielleicht nur im leichten Stadium, bei manchen bleibt es also im leichten und das ist nicht so wild, aber sie wissen definitiv keine Ursache, von wo das herkommt. Also man kann nicht sagen, das ist eine genetische Sache oder ja, meine Großmutter oder meine Tante von, ich weiß nicht was für ein Grad hat das und das gehabt und das ist logisch, das gibt nichts. Sie vermuten irgendwie ein hormonelles Geschehen während dem Wachstum, aber das können sie nicht ganz definitiv sagen. Also es ist eigentlich unklare Genese.
Und man weiß ja nicht, anhand dadurch, dass es eine chronische Erkrankung ist, wie schnell schreitet sie voran. Bleibt man vielleicht in einem gewissen Stadium einfach länger, wie du sagst, man kommt einfach an der Anfangsstadien und merken das vielleicht nicht ganz so stark. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwann einfach ein Schub kommt und dann wandert man quasi nach oben und dann verschlimmern sie auch die Symptome.
Genau.
Und was ist bei dir dann rausgekommen bei dieser Untersuchung?
Bei der Untersuchung einmal habe ich mir so da gedacht, ich wandere beim Gynäkologenstuhl hinten wieder zurück, bin über das Kopfteil. Es ist wirklich schmerzhaft gewesen, weil sie genau, jede Frau kann das nachfüllen, an Punkte drücken, was eh schon unangenehm sind und dann noch extrem schmerzhaft dann noch. Dort habe ich mir wirklich gedacht, ich ludel mich an. Echt, Entschuldigung, ein Ausdruck, aber das ist wirklich, echt, wirklich schmerzhaft gewesen. Naja, und dann haben sie gesagt, der Verdacht ist da, einen Herd haben sie gesehen. Und dann haben sie gesagt, ja, es gehört eigentlich eine Operation gemacht, eine Laparoskopie. Und nur, wenn man eine Laparoskopie wirklich hat und eine Histologie dadurch entnommen hat, hat man wirklich die Diagnose erst. Also man kann vorher gar nicht irgendwie sagen, man hat Endometriose, wenn man nie eine Laparoskopie durchgeführt hat. Man kann das definieren im Ultraschall, ja, es scheint, dass das ein Herd ist, aber ganz genau wirklich als Diagnose kriegt man es erst nachher. Dann hat es bei mir spannenderweise einen MR-Befund gegeben vom kleinen Becken, wo ein einziger Herd beschrieben worden ist.
Okay.
Und ein wahrscheinlicher, aber das ist nicht definierbar gewesen. Und dann hat meine Frau hat sich gemeint, ja, vielleicht ist es der Herd und es kann einer sein, der so blöd sitzt, dass der einfach Schmerzen und ziemlich starke Schmerzen verursacht.
Das kann zum Beispiel sein, wenn er an der Harnblase ist oder an einer Stelle vom Darm, wo man das dann einfach merkt.
Genau.
Ja.
Und je nachdem, wie die Füllung von der Harnblase ist zum Beispiel, drückt es oder je nachdem, wie groß die Schleimhaut aufgebaut ist, drückt das und verursacht das dann Schmerzen und du weißt aber nicht, woher das genau jetzt da kommt. Und dann bin ich operiert worden. Mein OP hat dann fast 5 Stunden gedauert, weil es war nicht nur dieser eine Herd, sondern es war die ganze Bauchdecke, es war die Blase, Gott sei Dank, oberflächlich die Blase und nicht tief infiltriert und einen kleinen Teil vom Darm war beteiligt, aber nicht so wild, muss man sagen. Damals war eher mehr Bauchraum und die Blase das Thema.
Ja. Und bei der Operation werden dann einfach diese Verwachsungen gelöst.
Genau.
Und dann, also die Histologie entnommen, die Verwachsungen gelöst und dann wird man eh wieder zugemacht und dann hofft man, dass das so lang wie möglich in dem Zustand, wie das so bleibt, prinzipiell.
Und es gibt Frauen, die gar nie Operation brauchen, weil sie sagen, nein, sie können es mit den Hormonen oder mit den Medikamenten in Schach halten und sagen, okay, mit dem kann ich leben. Und es gibt aber so, dass es eben sehr oft und sehr häufige Operationen dann zu machen sind. Und das ist, glaube ich, das bisschen das Frustrierende, weil du einfach nicht weißt, wird's besser, wird's nicht besser. Manche sagen, nach einer Schwangerschaft ist es viel besser geworden und die haben okay. Nachher dann gar keine mehr, weil anscheinend da diese hormonelle Umstellung im Körper irgendwie gut getan hat. Mhm. Aber das ist irgendwie so, ja, beim einen ist gut und beim anderen ist nicht so gut. Und man muss sagen, 4 Jahre ist es bei mir ja eh gut gegangen, also einigermaßen. Habe wahnsinnig viele Hormone nehmen müssen, was sehr viele Nebenwirkungen gehabt hat. Die immer positive, wo man auch zum Knappern hat. Mhm. Aber der einzige Vorteil, du wirst nicht schwanger und du hoffst, dass deine Erkrankung sich nicht weiter ausbreitet. Ja. Weil man muss dann dazu sagen, es gibt auch Patienten oder Patientinnen, besser gesagt, die dann an Lungenflügel entfernt werden haben müssen, weil das kann sie in die Lunge ansetzen, das kann sie überall.
Echt so? Ja. Okay, ja. Schau arg.
Ja.
Ich habe gedacht, dass Harnblase und Darm natürlich das vorrangige Thema ist. Und das ist ja schon arg.
Ja.
Also allein, wenn man denkt, wenn der Darm so arg verwachsen ist, macht es natürlich richtig viel Beschwerden.
Hm. Aber ich habe das ganz, ganz tief ins Detail. Ich habe die Vorgeschichte von dieser Patientin nicht, die ist in einer Gruppe drinnen. Selbsthilfegruppe ist es nicht, sondern eine Austauschgruppe eigentlich ist es. Und die hat das da drin beschrieben, aber da weiß ich jetzt leider nicht diese Vorgang, aber das war, sie hat so viele Herde im Lungenflügel gehabt, dass sie einen Teil da entfernen haben müssen. Und ja, auch die, wenn du mit 21 Jahren dann einen Seitenausgang vom Darm brauchst, weil einfach der Darm so kaputt ist dadurch. Das sind alles Dinge, das ist so eine heimtückische Krankheit, wo man nicht weiß, wie es ausartet und wie es ist. Und meine Zusatzversicherung hat zu mir gesagt, Gott sei Dank habe ich vorher eine abgeschlossen, weil jetzt würde ich keine mehr kriegen, nachdem ich die Diagnose habe zum Beispiel.
Ja. Ja, oder sie sagen, alles, was mit der Erkrankung zu tun hat, schließen sie einfach aus.
Ja, und das ist bei mir viel.
Und das ist ja das Hauptthema.
Das ist das Hauptthema.
Ja. Okay, also wie kann man die Erkrankung, kann man das aufhalten, Margrethe? Kann man das stoppen?
Wenn du jetzt im irgendwann einmal das Ziel hast, ein Kind zu bekommen als Frau, schwierig, sage ich mal so. Du kannst es irgendwie eindämmen, indem man sagt, okay, man nimmt Hormone, dass keine Regelblutungen entstehen, dass sie das nicht verbreitet und man sagt, okay, man schaut, dass das einfach ein bisschen unterdrückt wird. Dann kann man natürlich so wahnsinnig viel machen, weil man hat ja, Endometriose hat ja nicht nur ein bisschen Bauchschmerzen, sondern das artet ja bis in uns Endliche aus. Also ich habe, ob jetzt da in der Früh aufsteht und mir ist einfach 3-4 Stunden aber sowas von schlecht oder ich habe Kreislaufprobleme oder eben Blutdruckprobleme habe ich aufgrund von Hormonen eben gehabt, wo ich dann einfach sage, okay, da rasselt der Blutdruck auf und da rasselt er wieder runter. Also es gibt schon sehr viele Dinge, was dein Leben einschränkt, muss man sagen. Und da kann man dann schauen, Ernährung ist ein ganz großer Teil bei der Endometriose. Also man sollte eigentlich fast ein bisschen in Richtung entzündungshemmende Nahrung zu sich nehmen, so wie die Rheuma-Patienten auch. Also die ist es auch empfohlen, eben glutenfrei zu essen und diese ganzen Sachen. Also man kann schon sehr für sich tun, aber man muss ehrlich sagen, manche Dinge helfen voll gut in ein paar Monaten und manche Dinge helfen dann, oder die gleichen Dinge helfen dann ein paar Monate später nicht mehr so, wie es geholfen haben. Also das ist so ein Auf und Ab.
Ja, und ganz eine Ruhe hat man eigentlich nur, wenn man wirklich eine Hysterektomie macht. Das heißt, die Gebärmutter dann irgendwann entfernt.
Genau.
Und das, weil dann kann das einfach nicht mehr wuchern und dann hätte man quasi die Ursache entfernt. Aber dann hat man natürlich auch nicht mehr die Möglichkeit, dass man auch ein Kind bekommt.
Ja, genau. Und das ist definitiv auch mein Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war am Anfang nicht so. Ich habe mir gedacht, wie ich die Diagnose kriege, ja, blöd, braucht man nichts reden, gell? Mhm. Aber es spitzt sich einfach zunehmend zu, dass ich selten einen Tag habe, wirklich selten, wo ich sage, ich habe keine Beschwerden, egal um was es ist, egal. Mhm. Und wenn ich jetzt da sage, es ist normal für mich, dass ich einmal 3-4 Stunden mir einfach so schlecht ist, dass ich ohne irgendein Medikament, ich erbrich jetzt nicht, gell?
Ja.
Aber ich denke mir einfach, es ist mir so schlecht, dass ich am liebsten erbrechen würde.
Ja, ja.
Aber das ist eben, und man denkt sich, ja, okay, Übelkeit, aber wenn du deinen Alltag dann nicht mehr so schaffst, wie du machst, wenn du den Ausgleich nicht machst, wenn du denkst, ich bin wahnsinnig gern zum Sport gegangen und so weiter, aber ich schaffe es einfach ganz oft jetzt da gar nicht mehr, weil es mir körperlich nicht gut geht. Und das ist dann halt, ja.
Frustrierend.
Definitiv frustrierend. Und da muss man, glaube ich, ganz, ganz gut aufpassen, dass man jemanden hat zum Reden. Ich meine, ich habe wahnsinnig tollen Partner, muss man wirklich sagen, also der mich extrem in jeglicher Situation unterstützt. Also da muss ich mir wirklich alle 10 Finger abschlecken, weil das ist wichtig.
Ja.
Er kann sagen, naja, das kann kompliziert werden oder naja, die hat ja immer irgendwelche Wehwehchen. Das ist nicht immer so...
Dass man so abtut, gell?
Ja, genau. Irgendwie. Immer so cool ist es nicht zum Zuschauen als Partner, wenn man dann sagt oder diese chronische Erschöpfung, was jetzt da ganz extrem bei mir ist, wo ich einfach denke, am liebsten würde ich einfach nur schlafen. Das Problem ist, es bringt dir Schlafen nichts. Bei einer chronischen Erschöpfung oder bei einem Fatigue-Syndrom, wie man das in der Fachsprache nennt, es bringt dir das Schlafen nicht. Ich stehe nach 8 Stunden guten Schlaf auf und denke mir, ich habe 5 Minuten geschlafen.
Ja.
Und das ist das und dann brauchst du nicht denken, dass du sporteln gehst oder sonst irgendwas, sondern du bist froh, wenn du deinen Alltag schaffst und wenn dir nicht die Apple Watch Spoiler, Markennennung, beim Spazierengehen mit meinem...
Unbezahlte Kooperation.
Ja, genau. mit meinem Riesenbaby, wenn ich da spazieren gehe, die mir einfach sagt nach ein paar Schritt, Training, sie scheinen zu trainieren, denke ich mir, nein, ich bin einfach körperlich
nicht so...
Ja, genau. Aber natürlich, man darf jetzt nicht sagen, dass jeder Tag schlimm ist, aber... Ich habe selten wirklich einen Tag, wo ich nicht sage, ich habe nicht irgendwie ein Zwicken, ein Zehen oder sonst irgendwas.
Ja, und das ist schon mit dem Alter natürlich. Da erwartet man sich auch von seinem Körper irgendwie was anderes. Und vor allem, weil ich kenne dich ja schon lange, Margarita, weiß ich, dass du dich immer eigentlich recht gesund ernährst, dass du da wirklich schaust und vor allem, dass du eigentlich ein recht sportlicher Mensch bist. Und eigentlich schon immer irgendwas gemacht hast. Also es sollten, dass eine Phase ist, wo du nichts machst.
Das stimmt.
Also da geht es ja dann einfach nicht gut. Aber sobald es dir irgendwie körperlich halbwegs geht, bist du eigentlich immer bei irgendeinem Kurs oder so dabei.
Immer. Habe ich immer gemacht. Und das ist, glaube ich, auch so das Frustrierende, weil natürlich durch die ganzen Hormone habe ich definitiv etliche an Kilos zugelegt, wo du einfach nichts dagegen tun kannst. Wenn ich jetzt sage, okay, cool, ich habe mir jeden Tag eine Pizza reingehauen, weil es mir geschmeckt hat, oder da hätte ich was gehabt davon. ja, wirklich, oder jeden Tag auch Gordon Bleu gegessen mit Pommes. Aber das ist es ja nicht. Das ist
jetzt hast du den Salat gegessen und hast trotzdem zugenommen.
Das ist
wirklich der Worst Case einfach.
Ja, also ich habe jegliche Dinge probiert, jegliche Dinge, und da hast du null Chance, muss man wirklich sagen.
Ja.
Du kannst sagen, okay, du fühlst dich besser, du kannst schauen über DCM, ob ich mich austesten lassen und so weiter und so fort. Ich habe alles eben durchgemacht, aber du kannst es einfach nur mit zum Schluss dann so hinnehmen. Es hilft dir nichts, weil wenn du eine Woche lang eine Saftkur machst oder die flüssig ernährst und hast Ende der Woche ein Kilo mehr, wunderst dich, woher? Ich meine jetzt nicht vom Fruchtzucker, sondern jetzt da wirklich andere Dinge. Ist so.
Ja.
Ist definitiv so.
Und es ist einfach frustrierend.
Es ist frustrierend. Es ist nicht
lustig. Weil vor allem du bist so ein disziplinierter Mensch, weißt, und ziehst das voll durch und ziehst dann aber den Erfolg am Ende nicht.
Nein, es gibt auch keinen Erfolg. Für mich ist schon Erfolg, wenn ich sage, ich habe einen halben Kilo jetzt abgenommen und ich weiß nicht wie lang. Es ist so. Und vor allem das Problem ist, man sammelt ja wahnsinnig viel Wasser ein. Das ist ein zusätzlicher Faktor, was ich einfach habe, oder das ist einfach ein Ding, wo ich mir einfach denke, ja, manchmal watschle ich daher oder habe das Gefühl über meine Hände, das ist alles nur Wasser.
Ja.
Und deswegen, ich habe auch, beziehungsweise nur ich, sondern ganz viele Frauen, die Endometriose haben, diesen Endometriose-Bauch, diesen Endobelly nennt man das. Ich habe einfach Hosen mit einem Gummibund, wenn ich meinen Endobelly habe, und es kann auch Reizungen passieren oder wo einem sagt, okay, du bist in einem Zyklus gerade irgendwie drinnen, oder kannst nur definieren, warum, hat man am Bauch, der steinhart ist, extrem angeschwollen ist, und da bin ich definitionsmäßig, schätze ich, im 4., 5. Monat so vom Bauch her.
Ja.
Wirklich. Und das ist dann nicht lustig, wenn nicht alles zwickt und alles einfach nicht so. Und ja.
Auch das Gewand dann gar nicht mehr so passt, weil einfach so arge Unterschiede dann auch sind.
Genau.
Ja, ich habe dieser Blähbauch quasi, also so ähnlich wie ein Blähbauch da ist.
Genau.
Oder eben nicht.
Ja. Also, wie gesagt, das ist dann einfach so weit der Range von jeglichen Dingen, dass man nicht sagen kann, hey cool, ich trage jetzt da die Größe und kann mir das jetzt da immer, weil es geht halt nicht immer. Das ist
also,
so.
Du hast quasi mehrere Größen und weißt dann, aha, okay.
Genau,
von wenn das Endobelly da ist, dann ist es die größere Größe, und sonst kann ich die andere anziehen.
Ja, genau, fühlt sich dann besser an, wenn die kleinere dann geht. Aber ja, man, mit dem muss man lernen, muss man umgehen lernen. Aber
darum kaufe ich am liebsten Schuhe.
Ja.
Das sind immer die gleiche Größen, Margarita.
Schuhe oder Taschen? Taschen geht auch immer. Taschen, genau. Es gibt immer schöne Taschen, muss man wirklich sagen. Also, nein, und ich glaube, es ist für Frauen einfach wichtig, dass man wen zum Reden hat. Egal, ja, eben, wenn ich dir mit Sprachnachrichten voll sumpere oder sonst irgendwas. Und ich habe auch wirklich wahnsinnig tolle Eltern und wirklich gute Beziehung zu meinen Geschwistern, wo ich wirklich jegliche Dinge ganz, ganz offen reden kann. Und das schätze ich schon wahnsinnig sehr. Also das ist glaube ich, auch wichtig, reden. Ja. Es ist nicht jeder Tag cool und jeder Tag lustig. Und es gibt Tage, wo ich einfach nur sitze und weine und sage, heute bin ich arm. Wirklich. Mhm. Also wo ich sage, es nervt
mich. Heute habe ich weh, heute ist das und das. Es von den Symptomen her, wo es mir einfach nicht gut geht. Und da darf man auch mal traurig sein.
Genau.
Über die Situation.
Genau, aber man darf nicht nur traurig sein, weil es gibt dann schon Leute, die sagen, Mama, sich die oder in der Arbeit wissen auch die Leute über mich Bescheid, was Thema ist, weil, was denn, wenn ich halt einmal zum Sack kurz, weil es mir einsticht und ich kurz so ein bisschen eine gekrümmte Haltung, die Leute wissen dann halt so ein bisschen Bescheid, um was es geht, weil es hilft ja auch nichts, sie sagen, aber trotzdem, man merkt selten, dass sie irgendwie weh habe oder sonst irgendwas ist, aber ich denke mir,
das stimmt,
es darf nicht jeden Tag deine Laune so vermissen. Es ist zwar manchmal schwer, aber das darfst du nicht tun. Und das ist das, was ich, wenn ich spazieren gehe und wenn ich dann so kurz zusammen sage und mein Partner, so, habe ich schon mit ihm ausgemacht, der sagt, geht's, brauchst du was? Und ich sage, alles gut, paar Mal durchschnaufen. Und dann ist es schon gar nicht mehr Thema, weil es kann nicht jeden Tag präsent sein und das, da wirst du depressiv, muss man wirklich sagen. Wenn das jetzt immer sagst, du bist jeden Tag arm, ja, aber ich sage es ganz ehrlich.
Das nimmt dann so einen großen Platz ein im Leben, oder? Dass man darf sich dann nicht zu viel selbst bemitleiden, glaube ich.
Genau, und es gibt etliche Leute, ich meine, die Situation ist nicht lustig, braucht man nichts reden, ja, aber es gibt noch einmal Ecken, wirklich, wirklich schlimmere Probleme.
Ja.
Muss man ja klar sagen.
Aber was vielleicht an der Stelle noch wichtig ist, Margareta, was habt ihr für euch beschlossen zu dem Kinderwunschthema? Was ist wichtig, wenn man weiß, dass man diese Diagnose hat? Kannst du da Beratungsstellen empfehlen, wenn man sagt, okay, man muss da einfach diese Voraussicht haben, weil man eben nicht weiß, wie das mit der Diagnose weitergeht und wie fruchtbar, dass man einfach bleibt.
Genau, also die Statistik zeigt, also das ist jetzt gar nicht so von meinem Fall, aber die Statistik zeigt einfach, Endometriose-Patientinnen haben durch ihre Verwachsungen und durch die ganzen Entzündungsherde, die ja sukzessive die Organe zerstören, mit Anführungsstrichen, oder einfach nicht mehr so arbeiten können, wie Eierstöcke zum Beispiel, wenn sie so verwachsen sind, das weiß man, dass einfach die Fruchtbarkeit abnimmt. Und jede Frau, glaube ich, die in dem Bereich eine Erkrankung hat, sollte einfach sich Gedanken machen mit dem Partner, naja, warten wir jetzt bitte nicht bis 40, weil einfach die Statistik zeigt und es ist auch uns angeraten worden, jetzt nicht bis eh und je zu warten, dass man sagt, okay, man geht in Richtung Kinderplanung, aber auch zu sagen, okay, man geht einmal frühzeitig zu einem Kinderwunschzentrum beziehungsweise zu einem Endometriose-Spezialisten, weil es gibt ja Frauenärzte, die sich wirklich spezialisiert haben, oder auch in ziemlich jedem Krankenhaus, sage ich jetzt, in einer Stadt oder im Uniklinikum, Graz, Klagenfurt, Wien haben zum Beispiel spezielle Zentren, wo du als Endometriose-Patient einmal das Anti-Müller-Hormon testen kannst, zum Beispiel, wie du sagst, wie ist die Fertilität, also die Fruchtbarkeit derzeit bei mir, dann kann man das schon einschätzen. Ich habe nicht gedacht, meinen Wert, weil ich mit dem auch nichts so am Hut gehabt, dann haben sie gesagt, ja, schau dir das mal an und geh in diese Richtung, und die sagen dir dann eh den Weg, weil es heißt nicht nur, weil es bei der einen Frau ist, naja, da geht gar nichts mehr, also gar nichts mehr mit Anführungsstrichen, und bei der anderen, die auch gleiche Jahre lang diese Erkrankung hat, da gehen diese Dinge sehr wohl noch, oder sagt, na, es geht noch auf natürlichen Wege, aber machen wir einen Plan B, und genau das haben wir uns einfach auch alles durchgedacht, was aber wir uns schon gesagt haben, es muss für uns der Moment auch passen. Also ich finde jetzt, da man sollte nicht einfach zwanghaft ein Kind in die Welt setzen, nur weil es heißt,
wenn man den Druck hat.
Ja, ja. Die Statistik sagt, ja, die Fruchtbarkeit nimmt ab, was bei manchen schneller geht und bei manchen langsamer. Ja. Das ist, du kannst da nicht sagen, okay, bei mir ist es so, dann hast du es lieber, wie ist es bei dir. Also das ist schwierig.
Also das bedarf einer individuellen Betreuung auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach sagt, okay, wenn die Diagnose im Raum steht, dass man sie vielleicht einfach erkundigt, frühzeitig, damit man es einfach weiß.
Mhm.
Und es gibt ja im Uniklinikum auch diese Kinderwunschambulanz.
Ja.
Und ich finde, das ist eine richtig arge Ambulanz. Ich war nämlich auch dort, aber aus einem ganz anderen Grund wieder. Und zwar wollte ich mich ja beim letzten Kaiserschnitt sterilisieren lassen. Und man muss dann vorher dorthin und mit den Ärzten dort noch ein ausführliches Gespräch machen, wo man genau aufgeklärt wird und wo man natürlich noch einmal sagen muss, dass der Wunsch einfach da ist oder der Kinderwunsch einfach abgeschlossen ist. Und man muss sich da eben vorab gut beraten lassen. Und das war dann so arg, weil ich bin in diese Ambulanz gekommen Und da trifft man wirklich dann alles. Also ich habe mich dorthin gesetzt. Ich war, ich glaube, im 8. Monat schwanger. Also ich habe schon eine riesige Kugel gehabt. Mhm. Und ich habe gegenüber von mir ein Bärchen gesehen und habe mir die Frau angeschaut und ihr sind sofort die Tränen in die Augen geschossen. Mhm. Und ich bin mir dann so schlecht verkommen. Mhm. Ich habe nicht gewusst, was mir in dieser Ambulanz erwartet.
Ja.
Also ich habe das vorher nicht gekannt und ich bin dort einfach hin und habe dann gesehen, dass ich die eigentlich ganz wild trigger. Mhm. Einfach weil ich schon so hochschwanger gerade bin.
Mhm.
Und dann ist gleichzeitig ein junges Bärchen gekommen, die waren ganz aufgeregt und nervös. Und da ist es beispielsweise darum gegangen, dass die gerne Abtreibung gehabt hätten.
Mhm.
Und diese Geschichten treffen dort in der Ambulanz aufeinander.
Mhm.
Und ich finde es auch so arg, auch für die Ärztinnen und Ärzte und auch für die Pflegekräfte dort, weil die holen natürlich noch drei die Leute einer. Und dann hast du so konträre Geschichten irgendwie, weil die einen haben einen Kinderwunsch, die hätten voll gerne ein Baby, dann kommt das andere Badl und sagt, sie wollen es nicht haben, das Kind.
Mhm.
Und dann kommt noch die dritte daher und sagt, ja passt, zwei Kinder, freut sie sich, bitte sterbe.
Ja, ja.
Und das finde ich auch richtig arg. Und darum war für mich irgendwie die Ambulanz, das war für mich in der Schwangerschaft ein ganz arger Moment, dort hinzugehen.
Es kreuzt da ganz und das sind so extreme Emotionen, was da drinnen sind.
Ja.
Und ich kann das nur aus meiner Erfahrung als Krankenschwester auf der Günstation eben, wo wir genau mit diesen Baden auch zum Tun gehabt haben und ich mir dann damals als Pflegeperson gedacht habe, boah, und habe auch zu meinem Partner gesagt, hoffentlich sitzen wir nie in so einer Situation und sind nur, das habe ich oft gesagt, muss ich wirklich sagen, und jetzt steht man aber selber vor Entscheidungen, wo man sagt, okay, was tut man, was machen wir, was funktioniert nicht, aber dieser Stress, was aber auch das System mit sich bringt, muss man ehrlich sagen. Den Termin oder wie dann die Auslösespritzen dann nach einer Stimulation beim Kinderwunsch, die Damen sich da gespritzt haben oder gespritzt worden ist vom Arzt, was dann geheißen hat, was dann auch der Anruf ist, du Schatzi, 8 Stunden haben wir jetzt der Zeit und gehen wir. Also, und dann habe ich mir immer gedacht, wie unromantisch. Also man stellt sich
alles so geplant und
also
so man, getaktet. Man hofft, und jeder muss funktionieren im richtigen Moment und es muss alles, ja.
Genau, aber man muss dazu sagen, für die Leute, die sich nicht auskennen in dem Bereich, es gibt mehrere Varianten und mehrere Möglichkeiten. IVF und ICSI zum Beispiel, das sind einfach zwei unterschiedliche Varianten. Es hängt davon ab, wo liegt das Problem, bei wem liegt das Problem oder was, oder bei beide, also da gibt's, das ist ein zu langes Thema, das können wir gar nicht behandeln, aber, nein, aber ich habe mir damals immer gedacht, boah, hoffentlich brauche ich nie eine Unterstützung und man muss ehrlich sagen, es gibt sehr, 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 sehr viele Leute, also das kann ich aus meiner Erfahrung wirklich von den 7 Jahren sagen, wie viele Leute da wirklich eine Unterstützung brauchen und das ist auch absolut nichts Schlechtes, man muss, finde ich, nur ganz gut auf die Partnerschaft aufpassen. Also das, glaube ich, habe ich definitiv gelernt in diesen 7 Jahren. Das ist eine Extremsituation und man darf nicht sagen, okay, nur weil die Frau das Kind austragt oder das betrifft es nur ihr. Nein, da darf ja nicht der Mann vergessen werden. Und das habe ich aber so oft miterlebt, dass dann nur mehr und ich und mein Körper und ich als Frau und der Mann ist nur mehr wie ein bisschen ein Häufchen Elend daneben gesessen und das, der war so ein Beiwagerl, weil ich mir denke, klar geht's 95% um die Frau in dem Ganzen, weil natürlich ihr Körper ein Kind austragt, aber bitte, der Mann hat da eine Mitsprache. Also manchmal war
ich ja, und auch Emotionen, gell, und ich glaube, dass gerade Männer auch weniger drüber reden, auch jetzt im Freundeskreis, dass das nicht unbedingt ein Thema ist, was die vielleicht von selbst anschneiden, was Frauen ja viel eher tun, dass man mit einer Freundin drüber redet. Und ich glaube, dass die dann ein bisschen allein sind auch mit dem Thema, mit dem Ganzen drumherum, und dass sie da nicht jetzt da irgendjemanden, die haben vielleicht niemanden, dem sie es ja öffnen können.
Mm.
Also wenn es nicht die Partnerin ist, wo man das einfach gut besprechen kann, haben die, glaube ich, einfach auch keinen, wo sie über das Thema dann reden.
Und das
wie
ist, glaube ich,
dem grad?
Ja, und das ist, glaube ich, auch oft das Gefühl, was ich dann auch gehabt habe, wenn die da gesessen sind, da war ich mir manchmal nicht mehr sicher, ob er den Weg mitgehen möchte, weil er da einfach, also teilweise vielleicht auch überfordert war, weil sie schon den 7. Versuch gehabt haben und extrem verzweifelt und nur mehr diesen, da geht's nur mehr um diesen Kinderwunsch und so weiter. Ich glaube, an alle Paare da draußen, wenn ihr den Weg einschlagt, kann ich euch nur 7 Jahre wirklich Erfahrung sagen und auch selber mit der Thematik jetzt ein bisschen zum Tun habe. Redet miteinander, das ist definitiv wichtig und auch macht euch einen Plan und das wird vielleicht ein bisschen belächelt, aber macht euch einen Plan, wie oft ihr gewisse Versuche macht, weil...
Ja, also ein Limit setzen, wenn man sagt, schau her, wir probieren es so oft, aber dann lassen wir es, weil es nicht unser Weg ist
anscheinend. Also wir haben Ware gehabt, also was ich so nebenbei mitgekriegt habe, da sind 60.000, 70.000 Euro einfach in den Sand gesetzt worden. Ich meine, es klingt jetzt so schlimm, aber klar geht es um einen Kinderwunsch und das Kind ist alles und so weiter, aber irgendwo weiß ich dann nicht, ob das für beide dann immer so der richtige Weg dann war. Ja. Also dieses Reden und es gibt da wahnsinnig viele Beratungsstellen und wichtig ist, dass man nicht allein ist, aber nicht komplett verzweifelt und nicht, ja.
Aber es ist ein bisschen wie ein Glücksspiel, wo man nicht weiß, man setzt ein Geld ein und auch seine Gesundheit.
Ja, es ist wie Lotto spielen.
Und auch seine Beziehung, das ist das, was man alles setzt und man weiß nicht, was rauskommt. Ob man gewinnt, ob sich das wirklich erfüllt, das Ziel, was man sich halt gesetzt hat, oder ob man alles verliert. Und da muss man, glaube ich, irgendwann sagen, nein, ich möchte vielleicht nicht alles verlieren. Und wir setzen uns ein Limit, wir probieren das und wir probieren es vielleicht genau so oft, aber dann lassen wir es.
Genau, und das sollten Sie...
Dann akzeptieren wir vielleicht die Situation, vielleicht überlegen wir uns Adoption oder keine Ahnung was, so in der Richtung.
Ja, es gibt andere Möglichkeiten auch und man muss da ein bisschen seinen Horizont dann erweitern und sagen, wenn es dann nicht sein sollte. Und es ist, glaube ich, das kann jetzt nicht als Erfahrung, es ist sehr wahnsinnig schwer für jemanden, der den Wunsch hat und sagt, okay, es funktioniert nicht noch, ich weiß nicht, wie oft versuchen zu machen, diesen Cut zu setzen, aber ich glaube, wenn man sagt, okay, mir ist eine Beziehung nur wichtig und ich möchte halt irgendwie diesen Weg gehen, glaube ich, muss man da ein bisschen den Horizont erweitern und sagen, okay, welche Möglichkeiten hat man?
Ja.
Muss man wirklich sagen, ja.
Ja, na, auf jeden Fall.
Ja, aber genug von mir, liebe Lisa. Du warst ja auch schon ein paar Mal.
Ich war ja schon auf der Gün.
Genau.
Also wie gesagt, bei der letzten Schwangerschaft, wo ich dann auch die Sterilisation mitmachen habe lassen, weil ich einfach gesagt habe, nach zwei Kindern ist für mich der Kinderwunsch beendet. Ich habe zwei Kaiserschnitt gehabt und da wird auch empfohlen, dass man dann keinen dritten Kaiserschnitt mehr hat. Einfach weil eben das Risiko steigt, dass es zu irgendwelchen Komplikationen kommt.
Ja, die Vernarbungen sind da das Thema.
Genau, und da könnte ja die Plazenta und so weiter anwachsen und da kann man dann riesige Komplikationen haben. Und für mich war es so, dass dann nach zwei Kindern habe ich gewusst, dass das passt für mich. Vor allem, weil ich auch noch die Fehlbildung habe. Also ich habe ganz eine seltene Gebärmutterfehlbildung.
Ist ja, passt ja zu uns. Zwar,
passt natürlich zu uns. 0,1% der Frauen weltweit haben das. Ich bin dabei.
Ja, na klar.
Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass man im Lotto gewinnt. Ja, aber nein, die Million war mir nicht vergönnt.
Nein, gell? Ich spiele fleißig, aber das geht nicht.
Nein, das ist nicht gegangen. Ja, und ich bin da ja ganz spät erst drauf gekommen, dass ich diese Fehlbildung habe. Und zwar war ich da schon schwanger.
Ja, genau.
Also das war mega gut. Ich habe nämlich davor, war ich nicht wirklich Patientin, also wirklich nur zu den Routineuntersuchungen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, mittlerweile gibt es schon so gute hormonfreie Verhütungsmittel, dass ich gern umsteigen möchte. Also so hat es eigentlich
coole
angefangen.
Sache, gell?
Ja, haben wir gedacht, coole Sache, brauche ich eigentlich nicht immer von Hormonen nehmen. Und dadurch, dass die Goldspirale schon so einen guten Pearl-Index gehabt hat, habe ich mir gedacht, perfekt, dann lasse ich mir das Gold einsetzen. Das habe ich dann auch machen lassen und war dann relativ schnell schwanger. Hat überhaupt nicht lang gedauert. Nein, es ist bei mir wieder komplett konträr. Ja. Also es hat vielleicht 2 Monate gedauert und ich war schwanger, habe es aber nicht gleich gemerkt, weil ich auch gar nicht gedacht habe, dass das möglich sein könnte. Also ich habe zwar gemerkt, mein Körper, also ich bin nicht mehr so leistungsfähig, das war eigentlich das Erste, was ich gemerkt habe, dass ich einfach, wenn ich zum Beispiel laufen gegangen bin, gemerkt habe, okay, ich habe nicht die Leistung wie vorher. Und ich habe schon immer wieder so Schwankungen gehabt, je nachdem, in welchem Zyklus ich mehr befunden habe, also während der Periode oder kurz vor der Periode, habe ich ein bisschen immer einen Leistungsabfall, aber das war wirklich durchgehend dann so, dass ich mir gedacht habe, komisch, es war jetzt nichts, wieso ist das so, wenn man trainiert und man bringt die Leistung nicht zusammen.
Da hapert es.
Da hapert es zwar und dadurch, dass ich total gern Sushi esse, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass mir vom Lachs so graust. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, das ist nicht mehr normal.
Da ist
es. Da hat es jetzt wirklich was.
Ja.
Also da, und da habe ich dann gemerkt, okay, sollte ich eventuell einen Schwangerschaftstest kaufen. Und dann hat das quasi alles seinen Lauf genommen. Und mir wurde dann nicht nur gesagt, dass ich eine bestehende Schwangerschaft habe, sondern dass ich eben diese seltene Gebärmutterfehlbildung habe und dass die Spirale dann nicht das geeignete Verhütungsmittel ist. Und diese Fehlbildung ist anscheinend von meiner damaligen Frauenärztin nicht erkannt worden. Also ich war jahrelang, wirklich fast ein Jahrzehnt eigentlich bei der gleichen.
Ja.
Und der hat es einfach nie erkannt bei den Routineuntersuchungen.
Man muss aber jetzt dazu sagen, deine Erkrankung ist extremst schwer zu sehen im Ultraschall, weil du musst nämlich in einem gewissen Zyklusstadium, also wo die Gebärmütter nicht eine Größe ist, oder also die wachsen, gerade so passend an Ultraschall haben. Immer natürlich, man kann sie anstrengen, gell?
Die Ärzte haben gesagt, es ist im Nachhinein immer leicht drehen.
Ja, genau.
Und in der Schwangerschaft hat man es natürlich auch leicht gesehen, weil meine Gebärmutter besteht ja aus zwei Kammern. Mhm. Und in einer Kammer war die Spirale und in der zweiten Kammer war das Baby.
Hat schön ausgeschaut.
Und die Kammer ist dann gewachsen und dann hat man es natürlich eindeutig gesehen, aha, diese Gebärmutter besteht aus zwei Teilen, weil ein Teil ist einfach größer.
Ja.
Und da ist ein Herzschlag drinnen.
Ja, genau.
Und hat man gewusst, okay. Ja, und da war es natürlich einfach zum Sagen, darum kann man das der Frauenärztin vielleicht nicht ganz angreifen, weil es einfach mega selten ist. Und wenn einem das in der Ausbildung oder so auch nicht unterkommt, dann tut man es halt echt schwer, das zu diagnostizieren.
Naja, und wenn man eine Gebärmutter sieht, dann sucht man ja nicht die zweite
man
und
sucht
dritte,
keine zweite.
Oder? Man sucht ja nicht.
Vor allem war ich eigentlich immer eine Patientin, die keine Schmerzen gehabt hat. Mhm. Und bei mir war es dann immer so, dass die Leute gesagt haben, oder die Ärzte gesagt haben, normalerweise mit dieser Fehlbildung hat man eher mehr Schmerzen.
Mhm.
Und ob mir das nicht aufgefallen ist, dass ich mehr Schmerzen habe wie andere Frauen. Und dann habe ich dann gesagt, wie? Das Schmerz ist ja subjektiv.
Ja,
wie soll ich jetzt wissen, dass mein Schmerz wirklich stärker ist als jetzt der von anderen Frauen?
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja.
Kannst du nicht einschätzen.
Na, ich kann dein Schmerz empfinden auch nicht, obwohl wir sehr gleich dicken, gell? Aber
die so dickenden Zeitbomben sind mehr medizinisch.
Das definitiv.
Ja, also, und von dem her, nein, habe ich nichts gemerkt, dass da irgendwas nicht hinhaut.
Ja.
Dann ist weitergegangen, ist dann nicht nur drauf gekommen, dass ich eben diese Gebärmutterfehlbildung habe, sondern man hat dann auch gleich den Verdacht geschürt, dass ich eventuell nur eine Niere habe.
Mhm.
Weil mit dieser Gebärmutterfehlbildung geht es oft einher, dass man auch eine Nierenfehlbildung hat. Und ja, man hat dann einen Ultraschall gemacht, ich war dann bei einer Urologin. Und es war dann, ist echt arg, wenn du dann so liegst und du schaust mit am Ultraschallgerät und sie fährt dann so von der Mütze durch runter und da ist eigentlich dann die Nieren.
Sollte sein.
Sollte eine sein. Sollte. Und dann ist dort einfach nichts.
Ja.
Dort ist einfach nichts. Es war einfach nichts. Es war finster.
Aber wie?
Es ist einfach nichts dort. Kannst du dir das vorstellen? Das ist echt arg. Dir fehlt einfach ein Organ.
Ja. Aber es ist kein anderes.
Und man hat sie gar nicht mehr dazu gesagt, ja, ich schau mal die andere Seite.
Vielleicht
und ich
denke,
irgendeine muss geben, weil ich lebe schon 28 Jahre so. Also es muss irgendwie, irgendein Nieren muss es geben.
Oder irgendein Organ.
Irgendein ist Organ macht das bei mir mit.
Ja, genau.
Nein, es war dann rechts eher nicht. Und ich sage, ah, ja, da, na, das schaut ja gut aus. Dann war die Urologin richtig erleichtert, weil man denkt, okay, sie fühlt voll mit.
Sie hat zwar gesucht, hat noch eine gefunden.
Sie fühlt voll mit. Ja, dann hat man auch festgestellt, dass ich Extrasystolen habe.
Mhm.
Das war in der Schwangerschaft, also zusätzliche Herzschläge. Ja, und dann habe ich wirklich gedacht, mein Körper geht ein. Nachdem das alles immer so in kurzen Abständen war, habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Von einem Tag auf den anderen habe ich auf einmal nur mehr einen Nieren gehabt. Aber Gebärmutterfehlbildung
gehabt. Für einen Tag auf den anderen. Naja, für deinen Körper war es ja schon länger.
Für meinen Körper war es schon länger, aber das, ich habe echt gedacht, ich bin eigentlich ein gesunder Mensch. Und das ist dann echt arg, weil am nächsten Tag, wenn du dann den Termin hast und hast, aha, da passt was nicht, da passt was nicht, bist auf einmal irgendwie, ja, in Anführungszeichen, krank oder es passt irgendwas nicht.
Ja, wir haben, glaube ich, dort eine Phase gehabt, jedes Mal, wenn wir beide zu einem Arzt gegangen sind, sind wir mit irgendeiner Diagnose ausgegangen.
Genau.
Also, bei uns hat es nie einen unauffälligen Arzttermin gegeben, wo wir hingegangen sind. Das kann ich mir noch gut erinnern, da haben wir echt einen Lauf gehabt.
Ah, da haben wir voll einen Lauf gehabt. Mhm. Weil sie haben gesagt, diese interne Untersuchung, was man machen muss als Schwangere, ach, das ist eine kleine Untersuchung. Da brauche ich mir wirklich nicht irgendwie was antun, gell? Das ist nur ein bisschen die Lungen abhören, das Herz abhören und das war's. Ja, Herz abgehört.
Mhm.
Bin schon am EKG gehängt.
ja.
Nächsten Tag wieder hin, nochmal EKG.
Ja. Aber merkst du im Alltag irgendwas, dass dir da ein Organ fehlt, beziehungsweise dass dein Herzl hin und wieder so ein bisschen?
Nein, also das mit den Extrasystolen war nur in der Schwangerschaft. Das kommt immer wieder vor durch hormonelle Umstellungen, dass es sein kann, dass das dann auftritt. Das ist, also ich merke so jetzt gar nicht. Ich habe dieses Herzstolpern dann direkt gemerkt in der Schwangerschaft. Mhm. Ich habe das dann eh gespürt. So war es nicht. Aber ja, da, also von dem merke ich jetzt gar nichts mehr. Und das mit den Nieren, ich habe nie Beschwerden gehabt eigentlich.
Ja,
also
arg eigentlich.
Das merkt man nicht.
Und
das
vor allem, merkt man nicht. Man muss ehrlich sagen, ich meine früher, das klingt jetzt auch so wieder, ob wir 70 Jahre alt gewesen wären.
Ja, nein, aber bei uns hat es das Organscreening noch nicht gegeben. Weil sonst weiß man das, aber dadurch, dass es bei mir oder bei meiner Mama in der Schwangerschaft noch nicht gegeben hat, dieses genaue Organscreening, hat man das auch nicht gesehen.
Ja.
Also von dem her, deshalb bin ich auch so spät draufgekommen, weil ich einfach keine Beschwerden gehabt habe. Und auf einmal habe ich die Diagnosen gehabt. Und deshalb auch für mich wirklich die Entscheidung, dass ich sage, okay, nach zwei Kindern, wenn ich das trotz Gebärmutterfehlbildung da irgendwie der Bock, dann passt das für mich. Und es ist eh nicht immer so lustig gewesen. Ja. Also beim letzten Kaiserschnitt.
Hast du ja eine gute Geschichte zum Erzählen.
Habe ich mir echt gedacht, ich weiß es nicht, ich flüchte, aber es ist halt echt blöd, wenn der Bauch schon offen ist. Es geht
eher,
dann nicht.
Eher schwer, hätte
ich es gesagt. Geht dann schwer. Irgendwann, irgendwann ist der Moment einfach vorbei und du kannst dann nicht mehr flüchten. Dann hast du ja noch die Spinale auch noch und ja. Dann wird es mit dem Aufstehen sowieso schwer.
Ja.
Na, aber also der letzte Kaiserschnitt, ich habe da schon so, im wahrsten Sinne des Wortes, ungutes Bauchgefühl gehabt.
Mhm.
An dem Tag habe ich zum Sam schon gesagt, am liebsten würde ich da rauslaufen. Bei der Fluchttür einfach aussehen. Ja, bei der Exit, ja, Notausgang. Habe ich gesagt, am liebsten, wirklich, ich laufe davon. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und es war dann auch so, dass dann, also ich bin dann ganz normal eine in OP mit einem Patientenheimtal. Man wird dann so also draufgelegt auf dem OP-Tisch. Man kriegt vorhin auch die Spinale. Und das, ich meine, das allein ist schon irgendwie eine arge Situation, finde ich, wenn man weiß, okay, die schneiden dir jetzt den Bauch auf und du bist bei Bewusstsein.
Mhm.
Also allein das, finde ich, ist irgendwie ja,
grausige
richtig
Vorstellung.
Gut. Ist eine grausige Vorstellung. Ja. Und ist ja überhaupt nicht lustig. Also ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, Gott sei Dank, machen sie die Sterne mit. Ich möchte das nicht noch einmal erleben.
Ja.
Das ist so eine arge Situation, das brauche ich nicht. Dann haben sie zuerst immer Einwilligung für die Sterne verloren. Und den muss man ja mindestens 24 Stunden vorher ausfüllen. Ja, dann war das zuerst ein Thema, dass wir es gar nicht mitmachen können. Aber dadurch, dass ich schon zwei Wochen vorher einzahlt habe, weil man muss 130 Euro zahlen, extra, dass sie das mitmachen, habe ich dann gesagt, aber ich habe doch schon vor zwei Wochen eingezahlt. Also ich bin mir hundertprozentig sicher.
Ja, warum sollst du die Bankdaten
haben? Ja. Und deshalb, nein, es war dann eh dokumentiert, dass sie in dieser Ambulanz und so weiter waren. Sie haben dann einen Zettel Gott sei Dank angefangen und haben die Sterne mitgemacht.
Ja, Gott sei Dank.
Aber ich bin dann trotzdem dort gelegen und es ist zuerst alles recht gut gegangen. Und dann ist auf einmal so die Stimmung so geschwankt. Und ich glaube, gerade wenn man auch einen Gesundheitsberuf hat, dann merkt man das.
Ja, man merkt das.
Weil natürlich jeder, also die Pflegekräfte und auch die Ärzte versuchen das natürlich dann so zu, ein bisschen zu überspielen, gell? Mhm. So dass man es nicht, dann nicht die Panik
man
verursacht.
Man wird cool, aber die Blicke.
Weil der Partner ist ja auch dabei, der sitzt dann ja auch neben, gell? Und natürlich die Mutter bei Bewusstsein und nicht in Vollnarkose. Muss man sich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen zusammenreißen. Und man merkt dann trotzdem, vor allem wenn man vom Fach ist, die Stimmung. Die Stimmung kippt.
Die Blicke werden anders.
Die Blicke werden anders und es wird so ein bisschen geflüstert. Und dann weiß man schon, irgendwas passt da nicht.
Was hat dann der Operateur gesagt?
Ja, für mich einer der Top 3 Sätze war, dass er dann so leise zur Anästhesistin gst, weißt du so? Ursi, wir brauchen eventuell länger. Dann weißt du schon, okay,
ja,
Verlängerung.
Ja.
Mhm. Da hat es was. Ja. Dann weißt du, du bist schon VIP. Ist schon die VIP-Behandlung. Das nächste war, wirklich, da war der Bauch dann schon offen, was sagt, dann ist immer so eine kurze Pause.
Mhm.
Ja, so sieht man selten.
Ja, oder wenn jemand sagt, schmeckt interessant. Genau so.
Genau, genau schmeckt so, interessant. Mhm. Genau, so. Ja, nein, sieht man selten. Das ist sicher mal Top 2, aber dann warst du auch schon, shit.
Ja. Es geht no more.
Oh. Da habe ich dann kurz gedacht, okay, schade, dass ich nicht gehen kann, weil jetzt wäre ich aufgestanden.
Spätestens
Abbruch. Ja, geht ja nicht.
Nein.
Und es war so lustig, die Anästhesiepflege hat dann zu mir gesagt, sie findet das so super, dass ich so ruhig bleibe.
Naja.
Ich habe mir gedacht, was soll ich tun? Mein Bauch ist offen, wo soll ich hin? Und ich habe mich natürlich auch konzentriert, weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt unbedingt noch mitkriegen, was da jetzt genau los ist. Und habe einfach meine Augen zugemacht, habe mich mehr konzentriert, damit ich einen Chirurg flüstern höre. Und sie haben sich die ganze Zeit gedacht, ob ich schon weg bin. ob ich zuhöre oder ob ich was höre oder ob ich wirklich einfach so ruhig bin und das alles nicht mitkriege, weißt du? Und ich habe aber extra gehört und versucht, das zu belauschen.
Und was ist dein Top 1? Was hat das getoppt?
Dass er sagt, holst mir einen Fotoapparat. Dass er sagt, das möchte ich gerne fotografieren. Da habe ich mir gedacht, okay, nein, das ist kein Thema, fotografiere ruhig meine Innereien. Muss was besonders Spannendes sein.
Ich wollte gerade sagen, weil man muss dazu sagen, alles, was fotografiert wird, ist nicht, was man jeden Tag sieht. Gell?
Das brauchen sie auch für die Lehre.
Ja, genau. Ja.
Weil es ihm so besonders ist und man die Leute dann schulen muss auf das.
Ja.
Verstehst du? Das ist ja wirklich arg. Und ich habe mir dann bei der Visite ja das Foto angeschaut. Ich habe mir das zeigen lassen.
Hat es gut aufgenommen?
Ja, also man sieht, eher anonym quasi, man sieht meinen Kopf und so natürlich nicht dabei. Und man sieht meine herzförmige Gebärmutter.
Mhm.
Also ich habe es mir jetzt nicht ganz lang angeschaut, weil es ist natürlich komisch, wenn du dein Inneres siehst.
Ja.
Ist jetzt nichts, weil ich sage, ja, schön, häng ich mir da auf, drücke ihm auf die Leinwand.
Ja. Mit ein bisschen Filter auf ihn.
Ein bisschen Filter drüber, dann geht's schon. Aber ja, war mega interessant trotzdem. Also und ist schon irgendwie arg. Aber was für mich auch noch klasse, also irgendwie klasse, aber lustig war, auch der Moment, wo er dann so überlegt hat, okay, wie kann er jetzt diese Situation, weil meine Gebärmutter war verdreht, das war das Problem.
Mhm.
Also man hat gedacht, man macht einfach ganz normal den Kaiserschnitt, was prinzipiell möglich wäre, auch mit der Gebärmutterfehlbildung. Aber das Problem war, dass der einfach sie gedreht hat und auch die Gefäße dann nicht dort waren, wo sie hätten sein sollen und auch die Gebärmutter und so einfach nicht so vorgegangen ist, wie man sie normal vorfindet. Und er hat dann überlegt, und ich habe Gott sei Dank einen sehr guten, erfahrenen Chirurgen gehabt, weil ich glaube, sonst wäre das vielleicht
ja,
anders ausgegangen, muss man echt sagen. Und er wollte ja eigentlich nur dabei stehen und wirklich die Assistenzärzte das machen lassen.
Mhm.
Er hat dann aber gleich relativ schnell gesehen, dass er da selber Hand anlegen muss. Ja.
Es gibt Momente.
Und hat dann überlegt und hat dann zur OP-Pflege gesagt, holt's mir die und die Tassen. Und dann war kurz Stille. Und dann sagt sie, haben wir nicht.
Oh, grafen.
Dann habe ich mir schon gedacht, jetzt haben wir das Material nicht verfügbar. Jetzt ist das nicht logend. Super. Und dann habe ich wieder kurz überlegt, hat er gesagt, weißt du was, nein, bring mir die Tassen, da habe ich die Hageln ja drinnen. Und sie, ja, passt noch, weil die haben wir. Ach, Gott sei Dank. Sonst haben sie das Material noch zusammengeklaut. Ja, war vorne dabei, muss ich sagen, vor die Sprüche.
Ja.
Dass man dann sagt, okay, ja, und das hört man halt alles mit. Also sie haben mich kurz überlegt, ob sie mir so Kopfhörer aufgetan. Aber sie haben gemerkt, dadurch, dass es so ruhig war, haben sie das von dem abgesehen. Nicht?
Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Ich meine, jetzt kann gewisse Dinge sieht man erst, weil man wirklich was aufschneidet und dann reinschaut, muss man wirklich sagen. Aber es ist ja dann blöd, weil du vom Fach bist. Und genau das ist der Punkt, dass wir am Anfang gesagt haben, wenn gewisse Dinge sind, wie cool kann man das drüber spülen, dass man sagt, okay, es hätte so sein sollen.
Ja, eh. Na, ich habe da schon so ein schlechtes Bauchgefühl im Kopf und habe mir dann schon gedacht, irgendwas ist. Und irgendwie in der Orgensituation, ja, also schaffe ich es dann doch, dass ich recht ruhig bleibe. Weil ich habe dann flüstern gehört, ich habe schon gewusst, dass er sagt, eventuell Vollnarkose. Usi, Vollnarkose eventuell. Ja, habe ich schon gewusst, dass er um mich redet. Und dann ja, hat er gesagt, medianer Bauchschnitt eventuell, also es wirklich einen Längsschnitt quasi machen am Bauch und nicht nur unten diese Narbe, was man hat in der Bikini-Zone. Aber ja, ich wusste, das Kind muss irgendwie aussehen, was soll es machen?
Ja,
es hilft alles nichts.
Nein, da hätte
man,
es nicht.
Das ist so eine Situation, da kommt man nicht aus, egal, da kann man nichts dagegen tun. Man muss die Situation durchleben.
Ja, genau.
Es geht nicht anders.
Nein.
Aber er hat dann eine gute Lösung gefunden, er hat da wirklich das perfekt gemacht und wir haben keine Vollnarkose braucht, wir haben keinen medianen Bauchschnitt braucht. Das Kind ist gesund auf die Welt gekommen. Ich habe auch einen tollen postoperativen Verlauf gehabt, auch wenn ich die ersten zwei Tage immer glaube, ich verreck. Nach dem Kaiserschnitt, also da kommst du ja vor wie die größte Uroma. Ja,
das glauben alle, dass das eh nur so ein kleiner Schnitt ist.
Alter, das ist wirklich, dadurch, dass da so viele Schichten durchtrennt werden, ist das eine richtig arge Operation.
Mhm.
Und man hat dann auch richtig weh und vor allem das erste Mal mobilisieren und die ersten Selbstversuche dann aufzustellen, das ist richtig hart.
Nein, es sind ja die ganzen Muskeln.
Man hat ja dann sein Baby, weißt du, und das willst du ja irgendwie versorgen und wenn es rät, willst du das ausnehmen. Und anlegen an der Brust und so weiter. Und da bockst du es fast nicht.
Mhm.
Und ich habe da wirklich im Zimmer noch andere Frauen gehabt, die einfach natürlich geboren haben. Und die sind nach zwei Stunden aufgestanden und sind einfach duschen gegangen.
Mhm.
Und ich habe nach zwei Stunden meine Füße wieder gespürt, verstehst du? Nach der Spinalen.
Naja, wenigstens, weil und du hast ein wunderschönes Foto.
War ich froh.
Und du hast ein wunderschönes Foto, Lisa.
Ja, eh. Also ein Herzfoto von der Gebärmutter hat nicht jeder, gell?
Nein.
Und ich war unglaublich
heute
froh,
bekommst du ein Foto
dass ich meine Füße wieder spüre. Weil das ist so weird, wenn du deine eigenen Zehen nicht bewegen kannst. Wenn du denkst, das bewege ich meinen Fuß, geht nicht.
Nein.
Geht nicht.
Nein.
Du denkst das dir zwar, aber du siehst, er bewegt sich nicht. Null. Das ist ein richtig ein komisches Gefühl. Und man freut sich dann richtig, wenn man merkt, die Zehen, es fängt zum Kribbeln an und man spürt es einfach wieder.
Mhm.
Man denkt sich, juhu, jetzt kann man wieder aufstehen. Und dann dreht man sich auf die Seite und denkt, okay,
nein.
Ja. Nein, aber das waren ja so kleine Ausflüge zu unserem Patientendasein. Ich glaube, wir können sicher noch ein paar Folgen damit schmücken.
Definitiv,
wie es uns gegangen ist.
Wir haben ja noch meinen Unfall mit meiner Gartenschere. Das ist ja auch noch so ein Punkt, den müssen wir noch besprechen, gell? Warum senkrecht der Gartenschere in meinen Fuß gesteckt ist, gell?
Mhm.
Und wie ich damit umgegangen bin, das ist...
Ja, ich glaube, dass man, wenn man nämlich einen Gesundheitsberuf hat, vielleicht eher nicht wohin geht. Oder ungern. in Ambulanz fahrt. Ja, ich glaube, man versucht sie lang selber therapieren.
Ja, genau. Also man doktert schon lange.
Man doktert selber ja. lang herum.
Ob es immer gut ist, das wissen wir nicht, gell?
Nicht, man sieht eh, ob die Therapie anschlagen.
Genau.
Ob nur die Gartenschau anschlagen oder ob auch die Therapie danach anschlagen. Das sieht man eh recht schnell.
Genau.
Oder also, ob man dann auch Vorfußamputation braucht.
Gott sei Dank nicht.
Nein, das ist ja ausgegangen.
Aber ich glaube, dass wir da noch etliche Themen haben, was wir definitiv noch besprechen werden.
Mhm.
Und ich verspreche mein
Gartenschere-Fußgeschichte, oder was wolltest du jetzt sagen?
Meine Geschichte mit dem Kontakt einer Gartenschere werden wir sicher noch besprechen.
Du hast keine Arbeitsschuhe angehabt.
Nein, liebe Lisa,
hast du Sicherheitsschuhe angehabt?
Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Stahlkappenschuhe angehabt, aber man muss jetzt dazu sagen, nach diesem Kontakt mit der Gartenschere, gell, ist dann mein Lebenspartner mit mir zum Lagerhaus gefahren und hat mir Stahlkappenschuhe gemacht. Für die nächste Baustelle, die wir kommt haben.
Verstehe.
Ich habe jetzt welche.
Gut. Also dort kann die Gartenschere mal nicht mehr stecken bleiben.
Nein, aber das müssen wir dann nochmal mal anders vertiefen.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ich glaube, wir bedanken uns am besten noch, nicht nur fürs Zuhören, sondern auch für das Feedback,
ja,
das wir bisher gekriegt haben.
Wahnsinn. Also wirklich, wir kennen gar nicht so viele Leute wie viele unsere.
Die Margarete, ihre Reaktion, wo ihr das gesagt habt, wie viele Leute den Podcast schon angehört haben, hat sie gesagt, wow, so viele Leute kenne ich gar nicht. Sagt ihr, wer hat denn noch angehört? Ich bin auch nur Freunde und Bekannte. Während den Herren.
Ja, also
es
wirklich.
Es sind wirklich mehr als drei Leute. Wir haben uns gedacht, es sind vielleicht drei Leute. Uns zwar mit einbezogen. Ja.
Vielleicht unsere Lebenspartner, dass sie das vielleicht
ja.
sie anhören.
Aber ja. Die hören uns auch tagsüber so viel.
Ja,
da wollen wir nicht sicher, ob das ist anhören.
Ja, nicht einmal Spotify abgegangen.
Extra gleich.
Ja. Genau, also nein, wirklich, wir waren also wirklich überrascht, beide, wie viele Leute uns auch Feedback geschrieben haben, also privat oder auf den sozialen Medien, die einfach geschrieben haben, cool, wie ihr das macht.
Richtig lange Nachrichten.
Ja,
also, und von Leuten. Also haben wir schon gedacht, richtig cool, dass man sich dazu gesetzt und dann so ausführliches Feedback eingeschreibt.
Ja,
also,
und von Leuten, die man eh und je schon lange nicht mehr gehört hat oder
ja,
gesehen hat.
Ja, das hat mich total gefreut.
Und das war wirklich cool. Und wir würden uns definitiv freuen, wenn ihr das auf Spotify, wenn ihr denn auf Spotify hört, muss man so dazu sagen, weil es gibt ja auf mehrere Kanälen, wo man unseren Podcast hören kann, eine Bewertung abgeben könntet.
Genau. Damit würdet ihr uns auch noch richtig gut unterstützen.
Mhm.
Und ansonsten bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zum sagen,
außer
bleibt gesund
und wir hören uns.